Naja, jemand, der kann das Schreiben auch auf den Tafel, dass die anderen sehen. Hajj al-Tamattu. Das ist, Barakallahu Fikum, dass man nach Mekka reist in den Hajj-Monaten. In den Hajj-Monaten. Und dann macht man erstmal Umrah. Dann macht man Tahallul. Wir haben letztes Mal auch von Tahallul gesprochen. Das bedeutet, du bist nicht mehr im Ihram-Zustand, sondern im Tahallul-Zustand. Das bedeutet, ist dir die anderen Sachen, die im Ihram-Zustand verboten waren, dann werden dir erlaubt wieder, wie ganz normal, als du zu Hause warst. Natürlich außer bestimmte Dinge, die mit Mekka verbunden sind. Da macht man Tahallul von dieser Umrah. Und am 8. Dhul-Hijjah, passt auf bitte, am 8. Dhul-Hijjah fasst man die Absicht zusammen im Herzen und auch, da kann man sagen, Labbaik Allahumma bihajj, au hajjah, au hijjah. Das bedeutet, Labbaik Allahumma bihajjin, das heißt, dass man Hajj für Allah subhanahu wa ta'ala machen will. Und das ist die Sache dann, wenn wir sagen, At-Tamattu. Das bedeutet, wir machen erstmal Umrah, dann machen wir Tahallul und dann am 8. Dhul-Hijjah fangen wir mit Al-Hajj an. Was macht man mit Al-Hajj? Ich gebe euch das erstmal grob. Das bedeutet, die Punkte hintereinander. Dann wieder bi'izni ta'ala erklären. Erstens, Al-Ihram. Al-Ihram. Zweitens, was macht man in Hajj? Dass man sich in Mina befindet, wenn man am 8. von der Hijjah nach Mina fährt. Dann drittens, Arafah, dass man sich in Arafah befindet. Dann übernachten in Muzdalifah. Übernachten in Muzdalifah. Dann haben wir Steine werfen, die Steine werfen, Arami. Dann haben wir Schlachten, die Haare kürzen oder rasieren lassen. Kleinen Moment bitte, kleinen Moment. Ja, Entschuldigung, ja. Wir waren bei Barakallahu Fikum bei Haare schneiden lassen, kürzen lassen oder rasieren lassen. Abrasieren, das bedeutet voll. Dann haben wir Tawaf und Sa'i. Dann haben wir Tawaf und Sa'i. Und dann haben wir die zwei Nächte in Mina zu übernachten oder drei. In den Tagen von Ayyam al-Tashriq. Was kam zwischen Mina und Arafa? Es kam nur übernachten in Mina und dann Arafa. Okay, und jetzt werden wir das mit den Tagen, das wird mit den Nächten oder Tagen verbinden. Ja, wir werden das jetzt mit Tagen und Nächten verbinden. Das heißt, ihr habt jetzt diese Rituale geschrieben. Ihram, Übernachtung, Ihram, zweitens Übernachtung in Mina, drittens sich befinden in Arafah, viertens Übernachten in Muzdalifah, dann Rami, das bedeutet Steine werfen, Schlachten, Opfern, das bedeutet Opfern oder was Schlachten, dann entweder Haare schneiden lassen, kürzen lassen oder abrasieren lassen, dann haben wir Tawaf und Sa'i, Das wird, dass wir um Al-Kaaba dass wir umkreisen und Sa'i, das wird laufen zwischen Safa und Marwa. Und dann zuletzt, wie sind die, die Tage, die wir in Mina übernachten, und natürlich jeden Tag nach in der Nachmittag oder in der Mittagszeit, dass wir die Steine werfen. Jetzt machen wir das mit den Zeiten, ja, mit den Zeiten verbunden. Al-Ihram und Al-Mabit bi Mina. Das bedeutet Al-Ihram und Übernachtung in Mina. Das ist am 8. Dhul-Hijjah. Das ist am 8. Dhul-Hijjah bis zum 9. früh. Das bedeutet, wenn wir in Mina übernachtet haben, das bedeutet Ihram, machen wir, wo wir sind. Dann fahren wir nach Mina und wir bleiben in Mina. Und wir übernachten in Mina bis morgen, das wird bis zum nächsten Tag, das ist am 9. dann geworden. Am 9. dann fahren wir zu Arafah, 8. Dhul-Hijjah, ja genau. Dann am 9. befinden wir uns in Arafah und wir bleiben dort bis Maghrib. Das wird bis, bis die Sonne untergeht. Und wir übernachten in Muzdalifa an dieser Nacht, bis wir morgens früh aufstehen. Dann sind wir am 10. Dhul-Hijjah. Genau. Dann am 10. Dhul-Hijjah, am 10. Dhul-Hijjah, da macht man natürlich diese vier Sachen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat auch. Ar-Rami, Ar-Rami, das ist Steine werfen, Al-Zabih, Otzan, Al-Halq, das wird die Haare schneiden oder abrasieren lassen, Al-Tawaf und Sa'i, Al-Tawaf und Sa'i, das macht man am 10. Dhul-Hijjah. Und dann Abend kommt man zurück, das wird in der Nacht, übernachtet man in Mina. Dann übernachtet man einmal in Mina, zweimal in Mina, das wird 11. 12. Und da kann man, wenn man am 12. dann die Steine geworfen hat, da kann man wegreisen, wenn man möchte. Und wenn man noch einen dritten Tag machen möchte, dann bleibt man bis 13. Und wenn man Mittag die Steine geworfen hat, dann kann man von Mina natürlich, da kann man fahren und dann ist Al-Hajj zu Ende. Das sind die Zeiten mit natürlich während Al-Hajj. Al-Hajj ist zu Ende dann. Al-Hajj ist zu Ende. Das heißt, wir haben unser Hajj zu Ende gebracht. Ja, natürlich. Al-Hajj ist von 8. bis 12. Von 8. bis 12. der Hijjah, das ist Al-Hajj. Aber die anderen Tage, die wir bleiben, die sind nur um natürlich mehr Ajr zu bekommen, dass man in Al-Haram ist und dass man dort in Mekka ist und da kann man natürlich dort beten, weil wenn ihr wisst natürlich, ein Gebet in Al-Haram, in Mekka Moschee, ist von der Belohnung wie 100.000 Gebete woanders. Und die Leute, die nach Medina dann fahren oder sowas, das gehört überhaupt nicht zu Hajj. Das bedeutet, wenn die Leute nach Medina kommen, fahren oder sowas, das gehört nicht zum Hajj, barakallahu fikum. Ihr müsst hier aufpassen. Ja, das gehört nicht zu Hajj oder sowas. Okay, dann wir haben gesagt, achten von der Hijjah sind wir, ja, wir machen Ihram und dann Übernachtung in Mina bis 9. Dhul-Hijjah. 9. Dhul-Hijjah, die Fahrt nach Arafah bis Maghrib. Und dann nach Maghrib fahren wir zu Muzdalifa und wir übernachten in Muzdalifa. Und dann am 10. Früh, wir werfen die Steine bei Jamrat al-Aqaba al-Kubra. Und dann, wenn wir das gemacht haben, dann machen wir, dass wir Schlachten opfern. Und dann nach Opfern kommt Halq oder Taqsir. Das bedeutet, wir lassen uns die Haare schneiden, kürzen oder voll abrasieren. Und dann sind wir in Mekka, wo wir Tawaf und Sa'i nochmal machen, weil wir Tamattu' machen. Und wenn wir da fertig sind, dann fahren wir zurück nach Mina. Wir übernachten dort entweder 2 Nächte noch oder 3 Nächte. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir fertig vom Hajj und wir haben den Hajj hinter uns. Das sind die Rituale, so natürlich hintereinander gemacht mit den Tagen von diesen Ritualen in Al-Hajj. Und jetzt, ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Wenn ja, dann eine 1 tippen. Wenn nicht, dann kann ich wiederholen. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي الحمد لله رب العالمين. ihr habt alle verstanden. Ich meine, da braucht man sich nicht zu schämen. Und wenn man sich schämt, da kann man in diesem Zusammenhang, wenn man sich schämt, da kann man nicht lernen. Ihr müsst aufpassen in diesem Zusammenhang. Okay. Jetzt, Barakallahu Fikum, jetzt kommen wir zu einer Sache, und dass wir über jede Sache detailliert dann sprechen. Detailliert sprechen. Erstmal Al-Ihram. Erstmal Al-Ihram. Al-Ihram, das ist derselbe Zustand, was wir in Al-Umra besprochen haben. Und Barakallahu Fikum, wenn du in Mekka bist, dann machst du Ihram von deinem Platz. Das bedeutet, wo du lebst. Du wohnst dort in Mekka zum Beispiel in einem Hotel, bei Freunden, bei Verwandten, egal wo. Dann, du ziehst, das bedeutet für die Männer, die ziehen sich die beiden Tücher, Ober- und Untertuch, und dann sagen sie Labbaik Allahumma Hajjah. Labbaik Allahumma Hajjah. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala, ich bin da für Hajj. Ich bin da für Al-Hajj. Und dann fängt man an, At-Talbiyah zu sagen. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka Labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Und du machst das laut wie möglich. Das ist für einen Mann jetzt. Für die Frau, natürlich, sie braucht gar nichts zu machen, außer dass sie sich bedeckt, wie normal. Und sie hat dann sagt sie auch dasselbe, Labbaik Allahumma Hajjah. Das bedeutet, ich bin da für Hajj. Auch von dem Platz, wo die macht. Labbaik Allahumma, und dann fängt sie an. Labbaik Allahumma Labbaik. Labbaik la sharika laka Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. aber für die Frau, die sagt das leise. Sie sagt das leise. Und wenn sie neben Männern ist oder so, dann sagt sie leise für sich selber. Das heißt, sie braucht das nicht laut wie die Männer zu machen. Okay, dann, wenn die Sonne schon aufgegangen ist, dann fährt man nach Mina. Nach Mina. Es gibt viele Leute, die sagen Muna. Das heißt nicht Muna, Mina. M-I-N-A. Mina. Oder, ja, da sagt man zu Mina. Da geht man zu Mina und dort bleibt man in Mina. Das heißt, da hält man sich dort in Mina auf und da betet man. Da betet man und kürzt man die Gebete. Das heißt, du betest auf Dhuhr 2, Al-Asr 2, du betest Al-Maghrib 3 und Al-Isha 2. Wenn du davon fertig bist, von Mina, dann hältst du dich auf und du übernachtest dort in Mina und dann am Morgen früh nach Sonnenaufgang du nimmst die Richtung von Arafah, wo du Labbaik Allahumma Labbaik laut sagst und auch du fängst an Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd zu sagen. Du sagst das und das. Und wenn du in Arafah ankommst, dann betest du dort in Arafah. Und hier aufpassen, barakallahu fikum, dass man sagt, al-wukuf fi Arafah. Viele Leute sagen, stehen in Arafah. Das stehen in Arafah heißt, das ist wortwörtliche Übersetzung. Aber al-wukuf fi Arafah bedeutet nicht, dass man im Stehen bleibt. Nein, das bedeutet sich dort befindet, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ich habe mich hier befunden und Arafah ist Platz. Arafah, das ganze Arafah oder das ganze Teil ist auch, das heißt hauptsächlich, dass du in der Grenze von Arafah bleibst und unbedingt muss man das Arafah machen. Das wird, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Warum sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Al-Hajju Arafah? Weil das ein Element von Al-Hajj ist und eine Säule. Wenn man das nicht macht, dann ist Al-Hajj ungültig. Wenn man dann in Arafah ist, du bist im Stehen oder du bist im Sitzen, egal wie, dann fängst du Allah subhanahu wa ta'ala natürlich zu erwähnen und du machst viel Dua und viel Dua. Und das beste Dua in Arafah ist La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير. Das ist das Beste, was man sagt. Da sagst du viel davon. Und du sagst auch Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Da sagst du. sag subhanaka, inni kuntu min al-zalimin. Diese Bittgebete kann man machen und dann machst du Bittgebete, wie du willst. Dort in Arafah, du betest Zuhurgebet, Mittaggebet und Nachmittagsgebet gekürzt und zusammen. Das bedeutet, du betest Zuhur zwei Rak'a und dann Al-Asr zwei Rak'a. Und du betest das in der Zeit von Duhur. Ja, in Al-Arafah. Und es gibt natürlich dort eine Rede. Da hält der Imam dort eine Rede in Arafah. Die Rede von Arafah, und das ist die Abschiedsrede von unserem Propheten Muhammad s.a.w., was er gemacht hat. Das war an diesem Tag. Das war an diesem Tag. Und natürlich Allah subhanahu, da muss man in Arafah ruhig sein. Und da bittet Allah subhanahu, da muss man Allah subhanahu ta'ala richtig bitten. Und verlange von Allah subhanahu ta'ala, wie du bist, und Allah subhanahu, und an diesem Tag kommt die Barmherzigkeit herab. Und an diesem Tag darfst du nicht, als Pilgerer, darfst du nicht fasten. Aber die anderen, die nicht in Arafah sind, die fasten diesen Tag. Die fasten diesen Tag. Auf jeden Fall, wenn man schon Duhur und Asr gebetet hat, gekürzt und zusammen, dann bleibt man dort, bis die Sonne untergeht. Kannst du die Duas nochmals wiederholen? Okay. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zum Beispiel, dann kannst du Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar zaad. Subhanaka, inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu minal zalimin. Das kannst du auch sagen. Dann bleibst du, bis die Sonne untergeht. Und wenn die Sonne untergegangen ist, dann nimmt man die Richtung von Mustalifa. Und wenn man das nimmt, dann langsam. Aber leider, heutzutage, wenn man die Situation dort sieht, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Deshalb musst du aufpassen. Und mach dein Hajj nicht kaputt, indem du vielleicht Fehler machst an diesem Tag. Dann, bis man in Mustalifa angekommen ist, dann betet man dort Maghrib-Gebet und Isha-Gebet zusammen und natürlich Isha gekürzt. Also da betet man Maghrib und Isha und dann schläft man dort in Muzdalifa. Schläft man in Muzdalifa bis du Frühgebet gebetet hast. Bis du das Frühgebet gebetet hast, und du musst unbedingt dort beten, Frühgebet, weil das Pflicht ist. Nach dem Frühgebet und bevor die Sonne aufgeht, dann fährst du von Muzdalifa nach Mina. Und das ist Tag des Festes. Das wird am 10. Dhul-Hijjah. Am 10. Dhul-Hijjah, das ist Tag des Festes, wir haben Fest, Opferfest. Aber du, bevor die Sonne aufgeht, du nimmst die Richtung von Mina und du gehst zu, natürlich, zu Steinwerfen. Und das ist Jumrat al-Aqaba al-Kubra. Jumrat al-Aqaba al-Kubra. Die heißt Al-Jumra al-Kubra. Auf jeden Fall, dort ist es klar. Ich meine, da hat man auch große Schilder gemacht. Da kann man das sehen. Du tust Mekka auf der linken Seite und Mina auf deiner rechten Seite. Und du wirfst 7 Steine. Du sagst bei jedem Allahu Akbar. Es wird Allahu Akbar, wirfst du Stein. Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4 in Steine. Wo die Steine gesammelt werden, du kannst von Mina nehmen, du kannst von Muzdalifa nehmen, ist kein Problem. Aber es gibt ein paar Leute, die natürlich Fehler machen, dass sie die Steine waschen und ich weiß nicht was. Das ist alles Bid'a, Neuerung, und das darf man nicht machen. Dann barakallahu fikum. Wenn man fertig ist von Muzdalifa, Entschuldigung, wenn man fertig ist von Steine werfen, wenn man fertig ist von Steine werfen, normalerweise, wenn wir schlachten, selber schlachten können, das ist besser. Aber weil die Leute Millionen kommen, da kannst du selber vielleicht nicht schlachten. Dann gibt es Leute, die für dich das machen können, aber du musst aufpassen. Nicht jedem das geben. Wenn du kein Vertrauen zu dieser Person hast, dann gibst du ihm nicht. Da kann man ihm Geld geben und diese Leute schlachten für dich. Schlachten für dich und dieser und da kann, das ist kein Problem, wenn du das machst, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Kleinen Moment bitte. Ja, Entschuldigung, barakallahu fikum, Entschuldigung. Okay. Wenn man schon geschlachtet hat oder jemand hat für dich geschlachtet, normalerweise, du kannst auch einen Teil davon bekommen, dass du das an die Armen selber verteilst. Oder dass du einen Teil davon isst für dich, weil das die Sunna ist. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Der hat was verteilt und der hat was selber davon gegessen, was er geschlachtet hat. Wenn du vom Schlachten fertig bist, dann machst du, dass du deine Haare abrasieren lässt. Oder dass du deine Haare kürzen lässt. Und bei der Frau, die nimmt ein bisschen von ihrem Haar. Von ihrem Haar, sie nimmt ein bisschen. Nur ein bisschen. Nicht viel. Wenn man dann fertig ist davon, dann kann man natürlich, sowieso kann man die Klamotten oder diese Tücher, was man hat, tauschen. Und da kann man ganz normal sich anziehen, wenn man möchte. Da kann man Rüssel machen, da kann man natürlich, das ist am besten, das ist, alles ist für dich dann erlaubt, außer Frauen. Und die Frau natürlich, alles für sie ist erlaubt, außer natürlich intime Beziehung zu ihrem Mann oder was dazu führt, Umgang mit Frauen. Dann geht man nach Mekka. Und da macht man Tawaf und Sa'i. Dasselbe, wie wir in Umrah gemacht haben. Alles dasselbe, wie in Umrah gemacht hat. Wenn man fertig ist davon, dann alles ist für dich erlaubt. Alles ist für dich erlaubt. Wenn du diese 4 Sachen, die du am 10. gemacht hast, das wird, am 10. haben wir gesagt, du hast Jamrat al-Aqaba, die Steine geworfen, und du hast geopfert, du hast deine Haare schneiden lassen oder abrasieren lassen, du hast Tawaf und Sa'i gemacht. Diese Reihenfolge, was ich euch gesagt habe, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. Aber wenn du anderes machst, Das bedeutet, du machst erstmal Tawaf und Sa'i, dann machst du Dhabih, dann machst du Halk. Das wird Indens auch, ist kein Problem und alles ist okay in diesem Zusammenhang. Natürlich, weil der Prophet Muhammad s.a.w., jemand kam zu ihm, der hat ihm gesagt, oh Prophet, ich habe erstmal geschlachtet und dann habe ich die Steine geworfen. Einer hat ihm gesagt, ich habe erstmal meine Haare schneiden lassen und dann habe ich geopfert. Dann hat er ihm gesagt, la haraj, kein Problem, kein Problem. Soll man sitzen? Und dann sind wir am 11., wenn man wach wird, dann ist man am 11. zur Mittagszeit, wenn man Mittag gebetet hat, dann nimmt man die Richtung von Al-Jamarat. Al-Jamarat, das wird die Steine werfen. Und es gibt drei Steinewerfungen. Sora, klein, mittlere und große. Und du fängst an, einer nach dem anderen das zu machen. Das wird die kleine, 7 Steine, die mittlere, 7 Steine und die große, 7 Steine. Wir werden hier, wenn das ist, sind natürlich am ersten Tag, dann machen wir, dann übernachtet man auch bis zum zweiten Tag, Nachmittag, dann macht man, dann ist man am 12. Wenn man dann reisen möchte, da kann man reisen, indem man nach Mekka vielleicht geht und dass man ein Tawaf macht und dann kann man wegfahren von Mekka. Wenn man aber sagt, nein, ich möchte noch einen dritten Tag bleiben, dann sind wir am 13., wo du auch die Werfungen vornimmst. Und wenn du fertig von dieser Werfung am 13. bist, das bedeutet 7 Steine bei kleiner Jamra, 7 Steine bei mittleren, 7 Steine bei großen, dann bist du fertig auch, wenn du am 13. machen möchtest. Und dann ist Al-Hajj schon zu Ende. Das ist Al-Hajj, nicht mehr. Das bedeutet, nach Medina zu reisen oder Al-Aqsa Moschee zu besuchen. Sowas alles gehört nicht zum Hajj. Das ist nur Al-Hajj. Aber die Leute leider haben sehr viele Neuigkeiten gebracht. La hawla la quwwata illa billah. Neuerung haben sie sehr viele. Deshalb muss sie aufpassen. Barakallahu fikum. Es gibt natürlich ein paar Sunnas, was ich hier nicht erklärt habe. Weil ich denke, heute war das so wie ein grobe, sage ich jetzt, Erklärung. Aber inshallah in den nächsten Tagen, wir werden jede Sache nehmen und richtig erklären, weil man schon eine Ahnung, ein bisschen Ahnung jetzt hat in diesem Zusammenhang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr eure Fragen inshallah stellen. Alhamdulillah, bitte schön.
Ja, assalamu alaikum. Ich denke, dass die Geschwister inshallah alles verstanden haben, weil es keine Fragen zum Thema gibt. Und das war auch sehr klar und deutlich erklärt. Wir können von mir aus noch etwas warten, bis eventuell noch einige Fragen kommen. Ich habe zwei allgemeine Fragen bekommen, aber keine zum Thema.
Natürlich eine Sache, Barakallahu Fikum, eine Sache ist sehr wichtig. Das ist alles Theorie, aber ihr werdet dort sehen, dass es nicht so einfach, wie ich jetzt euch erklärt habe. Ja? Also, wie ich euch jetzt erklärt habe, dass es vielleicht, das seht ihr das leicht. Aber die Sache ist sehr schwierig. Dort, während diese Masse von den Leuten, und da muss man aufpassen, dass man das richtig tut. Barakallahu fikum. Okay, wenn du auch allgemeine Fragen hast, dann schieß los.
Ja, dann können wir gleich anfangen mit der allgemeinen Frage. Und zwar stellt jemand die Frage, braucht man Qualifikationen, um Leute zu verheiraten? Braucht man Qualifikationen, um Leute zu verheiraten?
Ja, natürlich. Natürlich, da braucht man, dass man mindestens die Gesetze des Heirats und die Urteile in diesem Zusammenhang zu verstehen und zu wissen. Und dass man weiß, wie man das macht. Aber da braucht man kein Zeugnis jetzt dafür. Aber mindestens braucht man zu wissen, wie das geht. Nicht jeder macht das. Das heißt, eine Person, der hat keine Ahnung, wie man, was Heiratsvertrag bedeutet und wie Heirat im Islam ist, dann macht er Heiratsverträge. Das ist Spielen mit der Religion. Aber wenn man wenn man wissend ist in diesem Zusammenhang und da kennt man dies, da kann man machen. Das bedeutet, wir brauchen nicht unbedingt Imam dafür. Aber wir brauchen eine wissende Person, die das kennt und richtig kennt. Nicht, dass er mit den Leuten spielt. Das ist Heirat und das ist kein Spielchen. Bitte schön.
Die nächste Frage ist, gibt es bestimmte Koransuren, die rezitiert werden sollen, wenn man eine neue Wohnung bezieht? Nochmal die Frage, gibt es bestimmte Koransuren, die rezitiert werden sollen, wenn man in eine neue Wohnung zieht?
Oder bestimmt so, bestimmt nicht. Bestimmt, aber da, wenn man zum Beispiel eine Wohnung hat oder sowas, da kann man Allah subhanahu wa ta'ala um Baraka bitten. Und normalerweise, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn du Al-Baqarah in deinem Haus liest, dann wird der Teufel weggehen. Da kannst du Al-Baqarah lesen. Da kannst du Bittgebete machen, aber nicht bestimmte jetzt, dass du sagst, ja, wenn du ein Haus, neues Haus hast, dann musst du oder kannst du diese Sura oder sollst du diese Sura und diese Sura lesen. So was haben wir nicht. Wallahu ta'ala ala. Bitte schön.